ARD. Olympia-Wettkampftag Nummer 1, der erste offizielle. Und es gab noch keine Medaille für das deutsche Team, auch nicht für die deutschen Skispringerinnen um Fahnenträgerin Katharina Schmid. Deshalb heute die große Frage: Gibt's endlich die erste deutsche Medaille? Beim Rennrodeln hat sich Max Langhahn eine perfekte Ausgangsposition geschaffen. Da werden wir ausführlich drüber reden mit unserem heutigen Gast. Und diese Frau kennt sich sowas von aus in jedem Eiskanal, ist schließlich selber Olympiasiegerin und unsere Expertin am Eiskanal. Ich freue mich auf Mariama Jamanka und auf euch jetzt.
Der Sportschau Olympia Podcast mit Stefanie Müller-Spira.
Ciao, herzlich willkommen, benvenuto zum Sportschau-Olympia-Podcast. Jeden Morgen die wichtigsten Olympia-Momente für euch. Wir schauen zurück und blicken voraus. Ich bin Stefanie Müller-Spirra, schön, dass ihr zuhört. Und mein Gast heute, ach, diese Frau, ja, die ist eine Expertin im Eiskanal und ihren Olympiasieg, den fühle ich heute noch und habe ihn so sehr im Ohr. So ging das damals.
Das wird dramatisch, das wird eng. Das ist der Olympiasieg für Mariama Jamanka. Auf den letzten Metern fährt sie das Ding nach Hause. Gold für Deutschland, Gold für Mariama Jamanka. Die Olympiamanka-Siegerin. Eine Flachländerin auf dem Gipfel des Wintersports. Was für eine Sensation. Und die beiden Mädels, die kauern da in ihrem Bob. Die bekommen Klapse auf die Helme und schlagen sich die Hände vors Gesicht, weil sie es nicht fassen können.
Ja, 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 Manka. Ich weiß es noch ganz genau. 2018 in Pyeongchang, da hat sich Mariama Jamanka zusammen mit Lisa Buckwitz Gold geholt. Was für ein besonderer Moment. Mittlerweile ist Mariama meine Moderationskollegin und Expertin natürlich für die ARD Sportschau, wenn es um den Eiskanal geht. Mariama, schön, dass du bei uns bist.
Ja, ich freue mich. Oh, ich habe jetzt schon direkt wieder Gänsehaut. Da kommen Erinnerungen hoch.
Ja, ist so. Oder egal, wie oft du das in deinem Leben noch hören wirst, wenn es um diesen Moment in Südkorea geht, dann ist alles sofort wieder da, oder? Erzähl mal, was ist in dir gerade los?
Ja, es ist tatsächlich wirklich auch wieder so ein bisschen dieser Unglaube. Ich meine, damals, wir haben selber nicht damit gerechnet, niemand hat mit uns gerechnet. Und als wir dann nach dem vierten Lauf da über diese Ziellinie gefahren sind, das war ja wirklich unfassbar. Und ich merke einfach noch, dass das immer wieder ja so zurückkommt, dieses Gefühl, wie haben wir das geschafft eigentlich? Ich habe bis heute keine Antwort.
Ihr habt es aber geschafft. Würdest du denn sagen, dass der Olympiasieg irgendwie dein Leben eigentlich auch verändert hat? Ich meine, Olympiasiegerin ist man für immer, ne? Das bleibt total klar, aber was genau bleibt da oder was verändert sich dadurch?
Ich würde sagen, es hat sich tatsächlich einiges dadurch geändert. Also nicht nur so für uns, ich sag mal, von innen heraus, sondern auch wirklich so, was von außen an uns rangetragen wurde. Ich hatte auch, ehrlich gesagt, bis ich dann nach den Spielen nach Hause geflogen bin, keine Ahnung, wie viele Leute sich das auch angeguckt haben, wie viele Leute auf einmal wussten, wer wir sind und was da jetzt dann alles an Trubel auf uns zukam. Dann standen irgendwelche Reporter bei meiner Mama vor der Tür, die war völlig überwältigt und so. Und ja, naja, klar, auch in der Sportwelt, Olympiasieger, das ist das Größte, was es gibt. Und man merkt das auch einfach mit anderen Sportlern. Das wird ganz anders wahrgenommen. Auf einmal war man irgendwie die Beste im Sport. Das war wirklich krass. Also hätte ich vorher nicht gedacht.
Ja, und man war das nicht nur, man ist es, man bleibt es ja einfach. Das ist für ewig in den Geschichtsbüchern, in den Olympischen, Olympiasiegerin Mariama Jamanka. An der Stelle gehen wahrscheinlich von dir auch nochmal Grüße raus an Lisa Buckwitz, der du besonders die Daumen drücken wirst, die mittlerweile selbst Pilotin ist und bei Olympia dabei.
Auf alle Fälle, ich finde es Wahnsinn. Lisa hat ja dann nach unserem Olympiasieg selber angefangen zu fahren und jetzt ist sie halt genau an der gleichen Stelle, hat halt auch die Möglichkeit, sowohl als Anschieberin als auch Pilotin Olympiasiegerin zu werden. Also es ist natürlich Wahnsinn. Ich drücke allen die Daumen, aber ja klar, Lisa ist dann natürlich irgendwie so ein bisschen, kriegt noch ein besonderes extra Drückerchen vom Daumen.
Na klar, ihr habt eine besondere Verbindung, das kann ja jeder verstehen, wenn man gemeinsam einen Olympiasieg feiert. Wie gesagt, Lisa Buckwitz damals deine Anschieberin. Lass uns jetzt mal zu deiner neuen Rolle kommen. Als Olympiasiegerin bist du natürlich prädestiniert, unsere Expertin zu sein am Eiskanal. Und du bist auch mittlerweile angekommen am italienischen Eiskanal. Das war aber gar nicht so leicht, oder?
Ja, das war eine Reise. Das habe ich mir anders vorgestellt. Und tatsächlich hat ja nicht mal der italienische Winter mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, sondern der Berliner Winter. Also ich sollte ja eigentlich fliegen. Ich sollte ja eigentlich dann ganz entspannt am Donnerstag ankommen. Aber das Wetter hat Nein gesagt, Eisregen auf dem Flughafen und dann durfte ich irgendwann wieder aussteigen aus dem Flieger. Es hat dann doch ein bisschen mehr Zeit gekostet, das Ganze.
Aber du bist natürlich trotzdem eingetaucht, Eröffnungsshow und so, das olympische Feeling ist da bei dir.
Ja, jetzt endlich. Ich muss sagen, sobald ich eigentlich nach Cortina reingefahren bin, die Menschenmassen gesehen habe, überall die Schilder und die Ringe, da war es sofort da. Also da war so richtig olympischer Flair. Und gerade jetzt, wo man auch wirklich ja mal wieder richtige Spiele hat, mit Fans, die da sind, mit Leuten, die wirklich begeistert rumlaufen durch die Stadt, sich alles angucken, das kommt ja sofort wieder. Das ist ja auch tatsächlich auch gar kein Vergleich zu meinen letzten Spielen in Peking, wo wir alle mit Corona solche Einschränkungen hatten. Von daher, eigentlich laufe ich hier jetzt die ganze Zeit mit so einem Grinsen durch die Stadt, seit ich da bin.
Das ist ja was, das habe ich von so vielen Athletinnen und Athleten gehört, die Olympische Spiele in den letzten Jahren erlebt haben. Du hast es gerade schon gesagt, Peking, das war natürlich was ganz Verrücktes vor 4 Jahren. Das waren Corona-Spiele, da gab es eine Bubble und eigentlich, ne, ist man da ja nur reingekommen, wenn man Journalistin war oder Sportlerin, so wie du. Das war schon wirklich sehr crazy. Kaum irgendwie Möglichkeiten, dass man da Zuschauerinnen oder Zuschauer gesehen hat und schon gar nicht, dass die eigenen Freunde oder die Familie mit dabei war. Das ist jetzt natürlich anders. Darauf freuen sich auch alle, die am Start stehen. Und gestern war ja dieser erste offizielle Wettkampftag. Lass uns da mal kurz ein bisschen draufschauen auf diese Entscheidungen des Tages. Klar, aus deutscher Sicht, ne, haben wir natürlich auf das Skispringen der Frauen geguckt und gedacht, da könnte sie schon um die Ecke kommen, die erste olympische Medaille. Ich habe tatsächlich auf Selina Freitag ein bisschen gesetzt und gedacht, oh, ich habe ein gutes Gefühl, aber natürlich auch Fahnenträgerin Katharina Schmid gut drauf. Wie hast du es verfolgt, das Skispringen der Frauen?
Ja, ich muss sagen, ich hätte es auch gerade Katharina, es werden ihre letzten Spiele sein. Ich hätte es ihr so gegönnt. Das war so schön. Ich muss auch sagen, ich war sehr emotional, als sie als Fahnenträgerin dann bei der Eröffnungsfeier reingelaufen ist. Ja, natürlich, im Endeffekt es ist eine starke Konkurrenz. Da muss man natürlich auch sagen, das wäre schon natürlich eine Sensation gewesen. Aber ja, es war ein bisschen bitter tatsächlich.
Ja, und verrückterweise hätten wahrscheinlich alle alles Geld, das sie haben, auf Nika Preuz gesetzt, ne? Die kleine Große aus der Preuz-Familie, und das können sie einfach bei dem Preuzins, also das Skispringen. Nika hat ja alles gewonnen, eigentlich, was man gewinnen kann, auch die absolute Dominatorin, aber für die gab es tatsächlich nur Silber.
Ja, das stimmt. Das muss man natürlich auch sagen. Das ist ja, so böse es klingt, das ist ja trotzdem auch nur ein Wettkampf, ne? Die Olympischen Spiele sind das Größte, was geht, aber es muss halt an diesem Tag muss das halt dann auch alles passen, weil sonst ist es halt dann trotzdem auch einfach, dass man als eigentlich Beste in seinem Sport nicht Olympiasiegerin oder Olympiasieger wird. Und das ist halt natürlich einerseits bitter, aber andererseits macht das halt natürlich auch nochmal so ein bisschen die Magie der Spiele aus, dass man doch am Ende nicht weiß, was passiert.
Gold ging an die Norwegerin Anna Undine Ström und die deutschen Mädels auf Platz 7, Selina Freitag auf Platz 9, Agnes Reisch und Katharina Schmid am Ende 16. Aber es gibt ja noch mehr Chancen auch für die Skispringerinnen. Wir drücken ihnen auf jeden Fall jetzt schon die Daumen und schauen auf die erste Goldmedaille dieser Spiele. Die gab es in Bormio in der Lombardei, die Abfahrt der Männer, direkt so ein Highlight am ersten Wettkampftag. War dir bewusst, Mariama, keine Ahnung, wie man das so mitbekommt, wenn man quasi eigentlich alle Eiskanäle der Welt kennt, wie gut kennst du diese legendäre Abfahrt, Stelvio?
Also tatsächlich weiß ich, dass es eine legendäre Abfahrt ist, aber ja, viel mehr tatsächlich nicht. Man muss ja auch sagen, wie gesagt, dass die Skifahrer im Besonderen, die sind halt auch echt immer an anderen Orten. Deswegen, also klar, man kennt dann so die Fernsehbilder, aber so tatsächlich bin ich mit der Strecke nicht konform.
Die erste Medaille hat sich auf jeden Fall, oder Goldmedaille ging auf jeden Fall in die Schweiz, denn Franjo von Almen war gestern der allerallerbeste von allen. Ist jetzt Olympiasieger, konnte es selber noch gar nicht so richtig glauben, und das klang so.
Sensationell.
Ja, warte,
Sensationelle
warte,
Vorstellung.
warte, schau dir das an.
Er ist noch nicht im
Unglaublich.
Ziel, aber es ist eine sensationelle Vorstellung von
Ja, wie
Franjo
bist du
von
jetzt so schnell
Almen.
gefahren?
Franjo von Almen.
Unglaublich, unglaublich.
ist das der Olympiasieger? Oder das ist der Olympiasieger? Es wird unglaublich schwer, liebe Freunde, das noch zu unterbieten.
Ja, und das hat auch keiner mehr unterboten. Von Almen setzte sich also durch, hat sich Gold geholt vor den beiden Italienern Giovanni Franzoni und Dominic Paris. Auch toll, direkt im ersten Wettkampf, in der ersten Medaillenentscheidung. Schön Medaillen fürs Gastgeberland, darüber freuen wir uns natürlich, denn das ist wahrscheinlich für die Stimmung besonders zuträglich, oder Mariama, was glaubst du?
Na, auf alle Fälle. Ich glaube, für die Italiener ist das der Super-GAU. Vor allem muss man ja auch sagen, im Ski Alpin, das ist ja für die auch nochmal Nationalsport, könnte man es jetzt nennen. Von daher freut es mich auch natürlich für den Schweizer, weil ich glaube, wenn man so überraschend Olympiasieger wird, dann das wird ein paar Tage dauern, denke ich.
Das kannst du auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Und dem anderen Schweizer, dem Dominator Marco Odermatt, dem blieb nur Platz 4. Bester Deutscher war Simon Jocher auf Platz 21. So, und die ersten Medaillen für Italien, habe ich gerade schon gesagt, die gab es gestern. Und auch das erste Gold, den ersten Olympiasieg. Beim 3000 Meter als Schnelllauf hat Francesca Lollobrigida gewonnen und damit den Gastgebern eben gleich mal richtig was für die Medaillenwertung beschert. Es gab also einen kompletten Satz gestern schon für die Italiener und Italienerinnen. Und ehrlich gesagt, der Sieg von Francesca Lollobrigida fast ein bisschen cheesy, ne? Sie hatte auch noch Geburtstag. Ist 35 Jahre alt geworden, hat sich also das perfekte Geschenk gemacht und total süß. Ich weiß nicht, ob du es irgendwo mitbekommen hast. Sie ist danach durch die ganze Halle gerannt und hat nur nach einer Person geschaut, nach ihrem Sohn Tommaso. Und der war dann auch mit dabei im Interview, hat die ganze Zeit stolz die Goldmedaille von Mama gezeigt und am Mikrofon rumgefummelt. Also sehr, sehr süß, für mich eins der Bilder des Tages gestern. Francesca Lollobrigida mit Tommaso, dem hat sie auch den Sieg übrigens gewidmet. So.
Das sind so Geschichten, deswegen liebe ich Olympia, das ist ja wirklich, besser geht's ja nicht. Aber mit 35, ich bin auch 35, oh Gott.
Ja, du bist ja auch schon Olympiasiegerin, also ich meine, was soll ich denn da sagen? Ich bin weder 35 noch Olympiasiegerin, lass uns nicht drüber sprechen. Lass uns zu dem kommen, was mich tatsächlich auch sehr beschäftigt, weil natürlich schaue ich auch immer auf den Eiskanal, weißt du ja. Und da gab es ja gestern schon die ersten zwei von vier wichtigen Läufen im Rennrodeln Einsitzer der Männer. Du warst gestern dabei, an der Bahn. Wie hast du es erlebt?
Ich muss sagen, es war toll. Also wir waren ja dann auch im Zielbereich, der komplett voll war mit Fans von Max Langenhahn. Also es war tatsächlich gefühlt die halbe Tribüne voll mit Freunden, Familie, Fanclubs, es wurden Schilder hochgehalten mit dem Gesicht von Max und auch von Felix Loch waren so viele Leute da und das ist natürlich was ganz Besonderes. Ich meine, einerseits hat man gleichzeitig auch so nah dran diese Anspannung mitbekommen von den Athleten, aber es war halt auch trotzdem so eine ausgelassene, tolle Stimmung. Also, und ich muss sagen, das Rennen hat ja auch, also die Läufer haben wirklich so ziemlich alles geboten, was man sich so wünschen kann für einen Wettkampf. Also da war echt alles dabei.
Wie waren denn die Bedingungen vor Ort? Also die Bahn selbst auch, in welchem Zustand ist sie? Da wurde ja so viel drüber diskutiert im Vorfeld, wird diese Bahn fertig? Und also Wahnsinn, was man da alles besprochen hat vor den Spielen eben von Mailand Cortina, ob es diesen Eiskanal in Cortina überhaupt geben wird. Er ist fertig, er ist befahrbar. Wie sind die Bedingungen? Wie schätzt du das ein?
Ja, also man sieht natürlich, dass diese Bahn erst sehr, sehr knapp fertig wurde, beziehungsweise richtig fertig ist sie ja auch nicht. Also drumherum ist es immer noch alles eher so provisorisch. Wir sind auch, weil es noch relativ warm war, als wir zur Bahn gegangen sind, sind wir durch Matschbaustellen, Matsch gelaufen und so. Aber die Bahn an sich, die steht super, das haben die Rodler auch gesagt. Also da muss man sagen, da hat man sich vielleicht auf das Wesentliche fokussiert, aber das haben sie wirklich gut hinbekommen. Und ja, es ist wirklich einfach eigentlich eine schöne Bahn. Der Streckenverlauf, der ist ja wirklich, also es sieht super rhythmisch aus und so. Und es ist halt ja auch wirklich, es sind schöne Kurvenverläufe. Und gerade der obere Bahnteil ist ja auch sehr, sehr technisch. Also von daher, ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch. Also ich wäre ja wirklich selber gerne mal runtergefahren. Vielleicht kann ich mir irgendwo noch einen Bob mal ausleihen, wenn die Spiele rum sind.
Ich wollte gerade sagen, frag doch mal nach bei deinen ehemaligen Kolleginnen, ob du dir vielleicht mal so einen Bob ausleihen darfst, so ein Monobob. Mhm. Dann kannst du ja mal schnell runterfahren. Wobei, den Monobob konntest du ja auch nicht so richtig leiden.
Den konnte ich auch nicht leiden. Ich glaube, der ist gerade auf dieser Bahn. Aber ja, mein Gott.
Hauptsache fahren.
Ich wollte gerade sagen, egal mit was.
Auf jeden Fall, du hast gerade schon angesprochen, super viele supporten da auf den Tribünen. Natürlich auch die deutschen Fahrer, Felix Loch, Max Langenhahn. Und Max Langenhahn hat ja echt Ausrufezeichen gesetzt. In Lauf 1 und in Lauf 2. Bahnrekord. Wow. Mhm. Ich glaube, damit hat er selber nicht gerechnet. Wir hören mal rein in seinen zweiten Lauf.
Aber der Schlitten, er läuft und Max Langenhahn rennt diesen Berg hoch und jetzt wieder runter. Eine Zehntel. Langenhahn bald raus. Bei Halbzeit. Max Langenhahn jetzt noch diese Zielkurve treffen. Klein machen, flach machen. Halbzeit. Führung. Und was für eine Führung. 1600 Sekunden. Er hat nochmal richtig was draufgebaut. Auf die Führung gegenüber Jonas Müller. Immer wenn ihm irgendwas wehtut, dann liefert er richtig.
Ja, wer zwei solche Läufe nach unten bringt, ist auf dem Spitzenplatz. Ganz vorne. Was hat Max Langenhahn alles richtig gemacht? Also außer natürlich der Schnellste zu sein.
Das Lustige ist, wenn man sich Max anhört, beziehungsweise wenn man das so mitbekommt, hat er eigentlich gar nichts richtig gemacht, weil er hat richtig Nackenprobleme und das jetzt auch schon seit einigen Tagen. Also ihm geht es eigentlich auch gar nicht gut. Er hat sogar auch gesagt, er hat heute Morgen überlegt, ob er überhaupt starten kann. Und dann ist er halt nach Lauf 1 führend, nach Lauf 2 führend. Also ich weiß nicht, vielleicht braucht er ein bisschen Wehwehchen, keine Ahnung. Aber er ist halt einfach wirklich grandios gefahren, muss man sagen. Er ist trotzdem nicht ganz zufrieden gewesen, aber das war natürlich schon eine extrem starke Vorstellung.
Ja, was du gerade angesprochen hast, wollen wir natürlich von ihm nochmal hören, weil tatsächlich, es hat ihn überrascht, denn nach Höchstleistung hat er sich auf jeden Fall nicht gefühlt. Max Langenhahn.
Nee, das ging schon beim Aufstehen los. Das war heute ganz, ganz viel Gurkerei leider. Aber wir haben wirklich richtig gutes medizinisches Personal. Die haben mich halbwegs hingekriegt. Heute Morgen bin ich aufgewacht und habe eigentlich gesagt, ich fahre heute kein Rennen, weil ich einen super, super, ja, steifen Nacken hatte. Ich hatte mich irgendwie total verlegen in meinem Camping-Home da auf dem, im Olympischen Dorf. Aber am Ende haben die es wirklich heute ganz gut hingekriegt, dass ich überhaupt starten konnte.
Hör ich da dezente Kritik an den olympischen Betten raus?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass er wahrscheinlich nicht der Einzige, weil alles, was ich bisher vom Dorf gesehen habe, es ist schon eine Umstellung, würde ich sagen. Also das ist schon eher minimalistisch.
Ja, minimalistisch ist sehr nett gesagt, puristisch. Ich habe auch Bilder gesehen und habe gedacht, meine Güte, die sind auch sehr schmal, die Betten.
Ja.
Ja, also ich meine, ich sag mal so Rennrodler, Bobfahrer, so ein paar Eishockeykanten, das wird schon knapp in dem Bett, ne?
Ja, also ich will es mir auch gar nicht vorstellen. Vor allem, die sind ja oftmals dann auch wirklich Wochen da. Ja. Und dann hast du dein ganzes Gepäck. Dann haben ja teilweise viele auch noch ihre Schlitten bei sich im Zimmer. Und dann halt, wie gesagt, diese schmalen Betten. Also, pff. Aber ja, das ist halt dann, dafür hat man so dieses olympische Dorf-Feeling. Alle sind zusammen, alle sind da zusammen vor Ort und ja, dann vielleicht, er hat ja gute Physios und ich bin sicher, da wurde alles getan, um ihm das irgendwie wieder zu erleichtern.
Ja, Olympia ist eben auch auf jeden Fall Olympia und da gehört eben natürlich auch das Dorf dazu. Würdest du denn sagen, Max Performance unter den Bedingungen vielleicht sogar noch krasser einzuschätzen, dass er da einfach mal solche Läufe hingeschmettert hat gestern?
Ja, auf alle Fälle. Also vielleicht, so komisch das klingt, hat es sogar ein bisschen geholfen, weil er sich dann nicht so direkt auf dieses, es ist das Olympiarennen, es ist der wichtigste Wettkampf meiner Karriere konzentriert hat, sondern eher so bei sich und, oh, wie geht's meinem Nacken und so war, weil es ist natürlich auch eine enorme Drucksituation. Ich meine, für ihn jetzt sind es die zweiten Spiele, aber zum Beispiel für Felix Loch, das war ja natürlich auch so die Ansage, deine letzten Spiele, der muss ja noch was gehen. Und das, so eine Drucksituation ist für viele Sportler wirklich schwierig, damit umzugehen. Da ist es manchmal tatsächlich leichter, sich auf, ich sag mal, sehr enge Sachen zu konzentrieren. Und bei Max war es dann halt auch in der Bahn. Ich meine, da ist natürlich auch einiges Technisches zu beachten. Vielleicht hat es geholfen, wer weiß.
Ja, klingt auf jeden Fall plausibel, ne? Dass man sich so sehr mit dem Nacken beschäftigt hat, dass man das Fahren einfach abgespult hat und dass er fahren kann, das wissen wir. Er hat so viel schon gewonnen und du hast es ja schon gesagt, seine zweiten Olympischen Spiele, gefühlt ist er bei den ersten völlig unterm Radar gefahren und war noch gar nicht auf dem Schirm. Das hat sich in den letzten Jahren, in den letzten Saisons auf jeden Fall verändert, eben weil er so viel gewonnen hat. Von daher war wahrscheinlich auch ein bisschen Druck tatsächlich dabei. Zwei Läufe stehen heute noch aus. Ich bin wirklich auch schon aufgeregt. was dabei rauskommt und am Ende, wer da ganz oben steht. Mal gucken, wie er selber drauf guckt auf diese beiden Läufe heute.
1600 ist, glaube ich, gar nichts. Morgen muss jeder erstmal einen dritten und vierten Lauf runterfahren. Man hat es heute gesehen, super viele Fehler passieren im oberen Teil, aber auch Ausfahrt von der Line und Ausfahrt von der Cristallo, also von der Kurve 9 und Kurve 11. Deswegen, morgen ist eigentlich alles noch offen.
Ja, ist das jetzt Tiefstapeln oder was meinst du?
Ja, also ich meine natürlich, er hat recht, 1600 ist nicht viel, aber gleichzeitig diese Lockerheit, das klingt bei ihm ja auch irgendwie alles so, ja, schauen wir mal. Also ich glaube, der ist tatsächlich einfach so bei sich, der ist tatsächlich einfach gerade so im Flow und der guckt wirklich, was passiert. Aber ich denke, also nach dem, was er jetzt in den ersten zwei Läufen gezeigt hat, das zieht der durch, muss ich sagen.
Ja, ich habe ehrlich gesagt auch ein gutes Gefühl und ich habe ja Max Langenhahn im Vorfeld der Olympischen Spiele getroffen. Könnt ihr euch auch anschauen in der ARD-Mediathek. Da haben wir ihn mit dem Olympia-Expresso besucht und Espresso getrunken. Und wir haben einen kleinen Deal ausgemacht, eventuell, wenn er den Gold holt. Und das ging so.
Vielleicht auch jetzt, wenn ich in Italien bin, würde ich vielleicht auch einen Negroni trinken. Wenn alle anderen Kaffee trinken.
Okay, also wir merken uns, Olympiasieg, Ankunft im Ziel. Max Langenhahn hätte gern einen Negroni. Vor der Goldmedaille oder nach der Goldmedaille?
Also wenn das wirklich so kommt, dann würde ich gerne nach der Medaille, dann nehme ich das Ding mit aufs Podest, auf alle Fälle.
Okay, gut.
Also weißt du Bescheid, Mariama?
Ich hab meinen Auftrag rausgehört.
Ne, du müsstest dann heute einen Negroni besorgen und ihn parat haben, falls es da also einen Olympiasieg gibt für Max Langenhahn. Wir drücken natürlich ganz fest die Daumen, aber wir drücken natürlich auch die Daumen für Felix Loch. Du hast ihn eben schon angesprochen. Er ist die Rennrodel-Legende, der Altmeister. Und er hat ja auch schon dreimal Olympiagold, zweimal im Einzel und auch einmal im Team. Das letzte Gold allerdings eben schon ein bisschen her, das war in Sochi 2014. In den vergangenen Saisons war Max Langenhahn schon immer ein bisschen der Stärkere, aber jetzt gerade in dieser Saison hat Felix wieder aufgetrumpft und führt auch den Gesamtweltcup an. Also der rechnet sich wahrscheinlich schon was aus. Ob es wirklich seine letzten Spiele sind, weiß irgendwie keiner, weil damit hält er sich bedeckt. Und ich habe gestern mit seiner Frau Lisa gesprochen, die sagte, 2030, 2034, Originalzitat jetzt, der fährt da auch noch mit dem Rollator runter. Ja, traue ich ihm zu. Felix Loch würde sich auch Rennrodel Deutschland auf jeden Fall freuen. Was glaubst du denn, was war gestern bei Felix los? Das ging ja direkt im ersten Lauf eigentlich daneben.
Ja, man muss sagen, gefühlt war es wirklich der erste Moment. Also am Start ging es ja schon los. Er hat sich abgezogen und hat halt da dann direkt die Bande kassiert vom Startblock weg. Und natürlich ist dann, da kommst du nicht in den Rhythmus, du verlierst da schon wahnsinnig viel Zeit und da erfährt er natürlich auch sofort der Frust mit. Also das ist natürlich ein Fehler, den man dann ganz schwer ausmerzen kann. Und ja, wahrscheinlich ist es halt auch so ein bisschen dieses Prinzip, er hat sich nach dieser doch eher so Durststrecke so stark zurückgekämpft und jetzt wollte er, glaube ich, unbedingt halt nochmal so sein Erfolgserlebnis bei den Spielen. Und ob es dann dieses Quäntchen zu viel war am Start, das kann nur er sagen im Endeffekt, aber ich glaube, das hat er auf jeden Fall auch mitgeschwungen.
Ja, wir hören mal, was Felix selbst gesagt hat nach den ersten beiden Läufen.
So ganz kann ich es mir nicht erklären, weil eigentlich der zweite Lauf war, ja, würde ich erstmal sagen, nehme ich so. Es passt halt leider nicht, so ganz vom Setup anscheinend. Jetzt schauen wir mal, ob wir vielleicht für morgen nochmal ein bisschen nachsteuern können. Aber ja, natürlich unzufrieden, ganz klar, auch natürlich ein bisschen enttäuscht.
Es sind auf jeden Fall nochmal zwei Läufe, die heute anstehen. Da geht schon noch einiges und ich würde sagen, in erweiterter Schlagdistanz ist Felix Loch auch noch und der ist so gut, der kann so gut fahren, hat so viel Erfahrung. Wenn sich jemand nach vorne fahren kann, dann auf jeden Fall auch Felix Loch. Und die anderen müssen ja auch erstmal konstant ihre Läufe nach unten bringen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Entscheidung heute im Rennrodeln. Einsitzer der Männer, da winkt definitiv die erste olympische Medaille bei diesen Spielen für das Team D. Vielleicht sogar die erste goldene. Wir sind gespannt. Vorher gibt's aber dann am Vormittag auch etwas, worüber natürlich alle reden, wobei sie reden ja eigentlich gar nicht wirklich über die Abfahrt der Frauen, sondern nur über das Knie von Lindsay Vonn.
Ja, also das ist das Hauptthema.
Das gefühlt. Ist das Hauptthema, das ist oder? Wirklich,
aber es ist natürlich auch wirklich Wahnsinn. Also ich meine, sie kam so stark zurück und dann Es war eine Woche vor den Spielen?
Oder? Ja, nicht ganz, glaube ich sogar, ja.
Mhm. Ja, also, oh, furchtbar. Aber ich meine, im Endeffekt, sie hat gesagt, das wird halten.
Dann hält das auch. Wenn Lindsay Vonn sagt, das hält, dann hält das. Und ich glaube, wir als Frauen drücken ihr wahrscheinlich noch einmal mehr die Daumen, weil sie natürlich für sehr, sehr viel steht über diesen Sport hinaus, weil sie ja eben auch nochmal sich so zurückgekämpft hat und das mit Ü40 und so. Also sie steht für so viel und für so viele auch. Ist ein krasses Vorbild. Wir sind gespannt, was da rauskommt und hoffen, dass das Knie auf jeden Fall hält. Und wir haben ja auch mit Emma Eicher und Kira Weidle-Winkelmann deutsche Medaillenhoffnungen am Start. Gerade Emma, die hat ja wirklich rausgehauen schon in dieser Saison.
Ja, also ich muss sagen, die Saison war wirklich, also das war Wahnsinn. Also ich muss auch sagen, ich finde, sie ist halt unfassbar coole Socke. Ne? Also sie ist ja irgendwie so
unfassbar völlig, cool.
Ja. Die ist auch immer so unbeeindruckt. Ich finde das Wahnsinn. Und vor allem auch so jung. Also so jung und dann schon so abgebrüht.
Ja, und wahrscheinlich kann ihr genau das, dieses Unbeeindrucktsein auch total helfen, was du ja vorhin auch schon angesprochen, dieser Druck und so, den man natürlich fühlt, weil es Olympia ist. Vielleicht hilft das Emma Eicher, dass sie da so einfach eine wirklich angeborene, das ist ja nicht gespielt, sondern die ist einfach wirklich lässig, konzentriert sich auf das, was sie am liebsten mag, das ist nun mal das Skifahren und wir sind gespannt, was da morgen bei rauskommt in der Abfahrt. Außerdem gibt es noch eine Medaillenentscheidung im Skiathlon der Männer, also Langlauf dann im Val di Fiemme und auch Snowboard parallel Riesenslalom Männer und Frauen und die erste Entscheidung Biathlon Deutschland ist schon sehr aufgeregt im Biathlon. Die Mixed-Staffel, es ist schon klar, wer für das deutsche Team an den Start gehen wird. Das sind natürlich Gesamtweltcup-Siegerin Franzi Preuß, Philipp Navrat, Vanessa Vogt und Justus Strelo. Und wenn ich dir diese vier Namen jetzt gedroppt habe, Mariama, sagst du mir, was holen die denn heute?
Also wenn man sich diese Namen einfach anhört, Silber. Ich sage einfach, weil ich muss sagen...
Ja, finde ich gut. Wir brauchen den Optimismus in der Welt. Ich finde das sehr gut.
Den.
Ja, und wir sind Team Zuversicht, das ist total klar. Auch wenn, ja, die Mix-Staffel, die gibt es ja noch nicht so lange olympisch und es war auch bisher, auch so in der Saison, nicht so die Lieblingsdisziplin des deutschen Teams. Aber wer weiß, vielleicht geht da morgen was. Ansonsten natürlich kaum ein Vorbeikommen an Team Frankreich, Team Norwegen. Das sind natürlich die man auf jeden Fall auch auf dem Plan haben muss.
Ich setze einfach auch auf Justus Schießfähigkeiten.
Das, ja. Und Vanessa Vogt, haben wir spätestens in Oberhof gesehen, kann auch alles treffen und das sehr schnell. Da hat sie irgendwie viel dran nochmal gefeilt. Also freuen wir uns schon drauf, was da drin ist, also in der Mixstaffel fürs deutsche Team. Und dann geht es auch aufs Eis mit den Männern über die 5000 Meter und am Abend dann, heute Abend nochmal das Eiskunstlauf-Team-Event mit der finalen Entscheidung. Also jede Menge Medaillenentscheidungen ist ja logisch. Wir haben ja auch insgesamt 116 Entscheidungen, die anstehen in diesen Tagen von Mailand Cortina. Und wir wollen keine verpassen. Mit uns verpasst ihr auch fast nichts, würde ich sagen, denn wir gucken ja jeden Tag, wenn ihr möchtet, ab 5 Uhr findet ihr uns. Und wir schauen mit euch zurück auf den vergangenen Olympiatag und voraus auf den, der kommt, so wie wir das heute mit Mariama Jamanka gemacht haben. Vielen Dank, Mariama, dass du bei uns warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Komm doch gern nochmal wieder.
Gerne, ich bin bereit, wann immer ihr seid.
Und du müsstest natürlich jetzt den Podcast noch teilen, liken, das müsstet ihr auch alle tun, das ist ja klar, muss ich ja nicht mehr sagen, oder?
Na klar.
So. Und noch mehr Infos und alle Livestreams und Entscheidungen findet ihr natürlich rund um die Uhr auch auf sportschau.de und jetzt einen wunderbaren Tag euch allen.
Der Sportschau-Olympia-Podcast mit Stefanie Müller-Spieler.